Ach, der erste Kaffee ist doch der beste, oder? Ja, ich sitze hier gerade, sehe die Morgensonne, wie sie so durchs Fenster fällt. Der Tag fühlt sich irgendwie noch so ganz frisch an. Richtig schön. Und ich bin ebenfalls ganz frisch zurück. Und zwar von einem Reiseziel, an das ich vorab, und da bin ich ehrlich, absolut 0,0 so gar keine Erwartungen hatte. Was mich dann aber vor Ort komplett umgehauen hat. Und davon möchte ich euch heute gerne erzählen. Es geht für uns zusammen ins Elbsandsteingebirge. Und ja, ich habe von der Region vorher natürlich auch schon gefühlt 100-mal gehört, auch ausschließlich Gutes gehört, habe es aber trotzdem irgendwie geschafft, da komplett drüber hinwegzuhören. Schade. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Ich glaube, das liegt zum einen an dem Beinamen Mittelgebirge. Da ist der Vergleich zu den Alpen ja irgendwie relativ naheliegend. Und was soll bitteschön schon an die Alpen drankommen? Und dann heißt die Region ja auch noch Sächsische bzw. Böhmische Schweiz. Und plötzlich kommt auch noch die spektakulär schöne Schweiz ins Spiel. Na gut, und da hat das Elbsandsteingebirge in meinem Kopf zumindest irgendwie immer den Kürzeren gezogen. Naja, jetzt weiß ich es besser. Und hatte dadurch irgendwie auch nochmal so diese Erkenntnis, dafür war es vielleicht sogar ganz gut, dass Vergleichen ja wirklich im allerseltensten Fall etwas Gutes mit sich bringt. Und gerade ganz konkret auch in Bezug aufs Reisen, da hatte ich letztens sogar noch mit jemandem ein Gespräch drüber, das baue ich kurz ein. Da haben wir darüber gesprochen, dass man ja manchmal so Fragen gestellt bekommt oder sie vielleicht sogar selber stellt, so in die Richtung, ey, du warst doch schon mal in Schweden und schon mal in Norwegen, welches Land ist denn schöner? Oder anderes Beispiel, Neuseeland. Ist die Nord- oder die Südinsel besser? Und das bringt eine andere Person ja in eine total undankbare Lage, sich jetzt plötzlich zwischen zwei, vielleicht sogar auch noch völlig unterschiedlichen Regionen entscheiden zu müssen, in besser und schlechter. Also versteht mich nicht falsch, ich stelle diese Fragen auch oft genug, aber versuche mich zumindest irgendwie immer mal wieder daran zu erinnern, dass so ganz pauschale Vergleiche irgendwie blöd sind und den Regionen letztlich auch nicht gerecht werden. Okay, zurück zum Elbsandsteingebirge. Ich versuche die Klammer jetzt hier mal wieder zu schließen. Diese Region ist wirklich so einzigartig und so einzigartig schön und dadurch, dass sie zum Teil ja auch in Deutschland liegt, total geeignet auch einfach mal für einen kürzeren Trip. Also vorausgesetzt, auch ihr wohnt in Deutschland. Wir haben jetzt aus Berlin zum Beispiel gerade mal 3,5 Stunden gebraucht und waren einfach in einer komplett anderen Welt. Das ging so schnell. Bevor ich jetzt aber komplett ins Schwärmen verfalle, jetzt natürlich erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen. Das ist dein Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, stelle ich mich noch schnell vor. Ich bin Kira, ich bin Journalistin und Host dieses Podcasts. Freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich würde in dieser Folge gerne mal was Neues testen. Ich habe mir was überlegt. Und zwar findet ihr auf meinem Instagram-Account Schlendern und Reisen einen Post, der zu dieser Podcast-Folge passt. Der heißt, Moment, Ergänzung zu Podcast-Folge 53. Und ich werde innerhalb dieser Folge immer mal wieder sagen, jetzt könnt ihr euch zum Beispiel Foto Nummer 3 angucken. Also die Bilder sind durchnummeriert. Und ja, ich dachte, das ist so ein interaktives Element, was ich einfach mal ausprobieren wollte. Ihr könnt diese Folge aber auch wunderbar hören, ohne diesen Post zur Hand zu haben. Ihr könnt euch auch einfach am Ende alles gesammelt angucken. Wie auch immer, es funktioniert auf jede Weise. Und am Ende würde ich euch bitten, mir einfach mal so ein ganz ehrliches Feedback zu geben, wie euch das gefallen hat. Vielleicht ist es auch viel zu kompliziert und es macht keinen Spaß, zwischen den Apps hin und her zu switchen. Vielleicht ist es aber auch ganz cool. Wir finden es gemeinsam heraus. Vielen Dank für eure Mitarbeit. Zu Beginn müssen wir, glaube ich, erstmal so ein bisschen die Begriffe zurechtrücken. Wenn man über die Region spricht, fallen nämlich immer so drei Namen und die werden manchmal auch so ein bisschen synonym genutzt. Also Elbsandsteingebirge, Sächsische Schweiz und Böhmische Schweiz. Und so kompliziert ist es auch nicht. Also Elbsandsteingebirge ist so der übergeordnete Begriff und meint die komplette Region. Und man kann dieses Wort auch relativ wörtlich nehmen. Elb, weil die Elbe dort durchfließt. Und Sandstein, weil es in der Region eben sehr viel Sandstein gibt und diese völlig wilden Sandsteinformationen, dazu aber später mehr. Ja, und dieses Gebirge, dieses Mittelgebirge, das erstreckt sich eben über zwei Länder, über Deutschland und Tschechien. Und den deutschen Teil, den nennt man Sächsische Schweiz, liegt in Sachsen, und den tschechischen Teil Böhmische Schweiz. Und große Teile dieser beiden Schweizen, nenne ich sie mal, sind auch Nationalpark. Andere Teile sind Naturschutzgebiet. Insgesamt kann man aber schon sagen, diese ganze Region steht schon unter einem besonderen Schutz. Und es ist mir jetzt auch nochmal wichtig zu betonen, wenn du in dieser Region unterwegs bist, in der Natur bist, merkst du absolut nicht, wo du gerade bist. Ne? Also diese Grenzen sind einfach nur menschgemacht. Der Natur siehst du das jetzt nicht an, ob du in Deutschland oder Tschechien bist. Wir sind bei unseren Wanderungen auch mehrfach immer wieder über die Grenze hin und zurück gegangen, ohne das jetzt irgendwie zu merken, wo wir gerade sind. Woran man es dann allerdings doch merkt, ist zum einen an der Beschilderung, du hast einfach eine andere Sprache, und an den Gaststätten, beziehungsweise an den Speisekarten. Im tschechischen Teil gibt es nämlich so ein paar Gerichte, die sind ganz landestypisch und die findest du auch immer wieder vor. Dazu später mehr. Jetzt würde ich gerne erstmal die Frage klären, warum heißt es denn überhaupt Schweiz? Sächsische Schweiz, böhmische Schweiz. Eigentlich ist der Begriff Schweiz doch schon belegt, dürfte man meinen. Ich habe mich informiert und zwar bei der deutschen Zentrale für Tourismus, germany.travel. Da findet ihr grundsätzlich gute Informationen. Und da erklären die das wie folgt. Allein in Deutschland gibt es rund 100 sogenannte Schweizen. Darunter die Sächsische Schweiz, die Fränkische, die Mecklenburgische, die Holsteinische Schweiz und so weiter. Und den Ursprung hat das Ganze in der kulturgeschichtlichen Epoche der Romantik. Damals war es nämlich üblich, Ortschaften von besonderer Schönheit mit dem Begriff Schweiz zu adeln. Quasi als Kompliment an die jeweilige Region. Also wenn es irgendwo besonders schön war, dann sagte man, das ist eine Schweiz. Und zwar wirklich auch in Anlehnung an das Land Schweiz, weil das gerade in der Romantik als besonders schön angesehen wurde. Ja, und das hatte einen totalen Vorteil. Also heute würde man es wahrscheinlich als Tourismus-Marketing-Strategie bezeichnen. Denn der Name ließ ja plötzlich vermuten, dass es sich um eine besonders schöne, eine besonders lohnenswerte Region handeln muss mit toller Landschaft. Man hatte ja kein Internet, keine Reisebüros, also Infos zu den Regionen waren quasi nicht verfügbar. Alles, was man hatte, war der Name. Ja, und dieser Name Schweiz, der hat plötzlich eben ganz viele Menschen in die Region gelockt. Ich weiß nicht, ob man sie früher schon als Touristen und Touristinnen bezeichnet hat, heute würde man das. Und die wiederum haben Geld mitgebracht. Spannend übrigens auch, die Sächsische Schweiz war tatsächlich eine der allerersten deutschen Urlaubsregionen. Also lange vor den Alpen, lange vor den Nordseeinseln war das ein Ort, den Menschen aufgesucht haben, um die Akkus aufzutanken, um Zeit in der Natur zu verbringen. Also aus heutiger Perspektive würde man sagen, um Urlaub zu machen. In der Romantik ließen sich auch viele Dichter und Maler in dieser Region inspirieren und der wahrscheinlich bekannteste unter ihnen, Caspar David Friedrich. Und sein wiederum bekanntestes Werk, Der Wanderer über dem Nebelmeer, das habt ihr mit Sicherheit schon mal gesehen. Ich glaube, das hat man auch irgendwie im Kunstunterricht in der Schule schon behandelt. Das hat er 1818 gemalt und das zeigt eben einen Mann, der auf einem Felsen steht und so ins Tal blickt und in dem Tal ist Nebel und da gucken dann so Sandsteinspitzen aus dem Nebel raus. Ja, und das, was man da sieht, das ist eben auch das Elbsandsteingebirge. So, jetzt wird's spannend. Gucken wir doch mal auf unsere ganz konkrete Reise. Also wir waren Ende Mai, Anfang Juni dort und die Jahreszeit würde ich euch auch komplett so weiterempfehlen, weil es war schon schön warm, aber nicht zu warm. Und gerade wenn man irgendwie Outdoor-Aktivitäten plant, ist das eigentlich so die perfekte Temperatur. Wir waren in einer größeren Gruppe dort mit Freunden, hatten ein tolles, großes Haus. Es war sehr schön gelegen. Auf der tschechischen Seite übrigens, also in der böhmischen Schweiz, so ungefähr 20 Minuten hinter der deutschen Grenze. Ich muss aber auch dazu sagen, wichtig, mit der Orga hatte ich wirklich so gar nichts zu tun. Möchte mich dementsprechend auch hier nicht mit fremden Federn schmücken. Und muss dazu sagen, das war in dieser Art und Weise auch wirklich ein First für mich. Also so unvorbereitet bin ich noch nie in irgendeinen Urlaub gefahren. Ich habe mir wirklich vorab gar nichts angeguckt. Also ich wusste, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht mal so richtig, wo diese Region auf der Karte liegt. Gregor hatte mir irgendwie vorab gesagt, ja, wir brauchen 3,5 Stunden. Okay, und mehr Info brauchte ich für den Moment nicht. Und ich muss sagen, das war aber ein schönes First, denn ja, so unvoreingenommen bin ich wirklich noch nie in irgendeine Region gekommen. Also jeden einzelnen Eindruck, den ich jetzt habe, den habe ich wirklich selber gemacht. Das habe ich vorab nicht im Internet gelesen. Da hat mir nicht irgendjemand schon seine Meinung aufgedrückt. Hat man ja manchmal so in den Artikeln, ne? Dann wird das bewertet. Und das hatte ich alles nicht. Das heißt, alles, was ich darüber weiß, habe ich mit meinen eigenen Sinnen aufgenommen, habe ich selber gesehen, habe ich selber gerochen, habe ich selber, ja, erwandert. Und wenn ihr die Chance habt, dann testet das auch mal aus. Ich kann es euch echt nur ans Herz legen und ja, das ist jetzt auch nicht so easy umsetzbar, aber wenn ihr zu zweit seid oder mehrere seid, dann kann man da vielleicht so einen kleinen Deal aushandeln. Dafür bereitet ihr das nächste Mal alles alleine vor und jemand anderes kann mal so ganz fresh, ohne Infos vorab in den Urlaub, in die Reise starten. Es ist auf jeden Fall was Schönes. So, Obwohl wir faktisch gesehen jetzt gerade mal 20 Minuten aus Deutschland raus waren, also echt nur knapp einmal über die Grenze, fand ich das rückblickend aber toll, dass wir auf der tschechischen Seite waren. Einfach, weil es sich dann doch noch mal mehr nach Auszeit, nach von zu Hause weg, ein bisschen weiter weg anfühlt, als jetzt in Deutschland zu bleiben. Und das merkt man auch. Also das fühlt sich auch direkt anders an. Du hast eine andere Sprache, du hast in Restaurants, das habe ich ja schon angesprochen, plötzlich eine andere Speisekarte. Und jetzt, aufgepasst, kommt meine absolute Top-Empfehlung. Und zwar Knoblauchsuppe. Ja, klingt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist so lecker. Und du bekommst sie dann mit frischen Croutons und meistens immer noch so ein bisschen Käse. Entweder ist der schon drin oder du kannst da selber noch so geraspelten Käse drüber machen und der wird dann so schlonzig und zieht so Fäden. Und ey, gerade wenn du irgendwie so eine lange Wanderung hinter dir hast und auch viel geschwitzt hast, ist das einfach das perfekte Essen. Ich überlege auch gerade, ob wir da eigentlich permanent richtig dolle nach Knoblauch gerochen haben. Ich glaube, da es alle gegessen haben. Ich erinnere mich zumindest nicht dran, aber das soll nichts heißen. Also keine Garantie, falls ihr die einzige Person seid, die diese Suppe trinkt, dass ihr noch sozialverträglich seid. Oder ihr müsst einfach alle überreden, dass alle mitmachen. Das wäre auch eine Option. Ansonsten kannst du es wunderbar auch an der Architektur erkennen, dass du jetzt auf der tschechischen Seite bist. Es gibt dort vor allem so kleine Dörfer und die haben vom Look her was total Verwunschenes. Also du hast häufig so kleine Holzhäuschen oder Blockhäuser, fast wie so Märchen-Knusperhäuschen. Dann habt ihr vielleicht eine Vorstellung. Und das, ich nenne es mal Signature-Haus der Region. Das ist ein Holzhaus, was von außen braun-weiß gestreift ist. Es hat mich so ein bisschen an dieses Kindergericht erinnert, kalter Hund. Sagt euch das was? Vielleicht ist das was, was man auch nur in NRW kennt. Das ist auf jeden Fall so ein Kuchen, der ist so geschichtet aus Keksen und Schokolade und dann kommen wieder Kekse und Schokolade und das ist auch so hell, dunkel gestreift, whatever. Jedenfalls gibt es für diese Bauweise einen Fachbegriff und zwar Umgebindehaus. Ich habe mich dazu gerade mal so ein bisschen belesen und das ist eine ganz spezielle Bauweise, bei der verschiedene Bauweisen miteinander verbunden werden und zwar Blockbau, Fachwerk und Massivbau. Und das stimmt. Man guckt sich manchmal diese Häuser an und entdeckt aus allen verschiedenen Bauarten Elemente, die jetzt aber auch nicht immer alle gleich kombiniert werden, sondern ganz unterschiedlich. Aber man checkt es halt so. Ah, da ist noch ein bisschen Fachwerk drin. Das sieht ein bisschen blockhausiger aus. Also ganz unterschiedliche Häuser. Jedenfalls ist es alles sehr, sehr rustikal gehalten. Und du hast dann häufig noch vor der Tür so gestapeltes Holz, weil dort auch mit Holz geheizt wird. Und oft siehst du aus der Ferne schon so diese qualmenden Schornsteine. Und du riechst es vor allem auch. Du hast häufig diesen schönen, gemütlichen Kamingeruch in der Luft. Ja, und diese Dörfer haben einfach was verwunschen Gemütliches, bisschen Mysteriöses, Geheimnisvolles. Und obwohl bei uns jetzt jeden Tag die Sonne schien, lag morgens häufig auch so Nebel in der Luft. Am Abend kam der dann manchmal auch nochmal auf und dann... Ja, waren diese Häuschen, die so eingebettet in dieser hügeligen Landschaft lagen, noch so von Nebel umgeben. Es war ganz toll. Und das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Achtung, Achtung, Foto Nummer 1 findet ihr, Klammer auf meinem Instagram-Kanal Schlendern und Reisen. Da habe ich euch einfach mal so eine kleine Collage an unterschiedlichen Häusern zusammengestellt. Da seht ihr auch vor allem dieses braun-weiß gestreifte Haus, ne? Kalter Hund und so. Okay, währenddessen ihr euch das anguckt, schnell noch zwei weitere Vorteile, die ich persönlich jetzt an der tschechischen Seite sehe. Zum einen hatte ich den Eindruck, es ist schon wesentlich weniger touristisch. Also wir waren über einen Feiertag da und eigentlich hätten diese Wanderwege da explodieren müssen. Die hätten komplett überfüllt sein müssen, so schön wie das da ist und dann bei einem langen Wochenende. Aber das war eben nicht so, also gar nicht. Wir sind vielleicht bei der Wanderung mal zwei Leuten begegnet, manchmal niemandem begegnet. Und wir sind dann aber mal für eine Wanderung auf die deutsche Seite gefahren und da war schon bemerkenswert mehr los. Auch nicht schlimm, auch nicht extrem oder so, aber man hat schon gemerkt, ja, da ist einfach mehr Tourismus als jetzt 20 Minuten weiter über die Grenze auf der tschechischen Seite. Und die zweite Sache ist, es war wirklich sehr günstig. Also das hat uns sehr positiv überrascht, auch damit haben wir nicht gerechnet. Das merkt man bei der Unterkunft, das merkt man beim Essen gehen und ja, okay, Low Budget ist jetzt ein sehr dehnbarer Begriff. Es sind jetzt natürlich keine Südostasien-Verhältnisse. Also wir sind schon immer noch in Europa. Aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern schon ein eher günstiges Urlaubsland. Bevor ich jetzt näher auf die Landschaft eingehe, macht es Sinn, sich mal ganz kurz mit der Entstehung des Elbsandsteingebirges zu befassen. Das Gebirge entstand nämlich vor rund 90 Millionen Jahren. Und damals, das finde ich wirklich interessant, lag diese ganze Region noch in einem Meer. Mit der Zeit lagerte sich ganz viel Sand am Grund dieses Meeres ab, also wirklich so Schicht für Schicht für Schicht für Schicht. Und unter dem hohen Druck des Wassers verfestigte sich eine über 500 Meter dicke Sandsteinplatte. So, und das ist quasi so die Basis des ganzen Gebirges. Bis es in die heutige Form kam, musste aber noch ein bisschen was passieren. Jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt. Durch die Verschiebung der Erdplatten, also durch tektonische Verschiebungen, wurde die ganze Region aus dem Meer gehoben und dann kamen Wind und Regen und Wasser und Flüsse und all diese Umwelteinflüsse haben die Region dann quasi ausgespült, ausgewaschen und in diese Form gebracht, wie wir sie heute auch kennen. Man muss aber dazu sagen, der höchste Punkt, der liegt gerade mal bei 723 Metern über dem Meeresspiegel. Also das ist jetzt kein Gebirge, bei dem es darum geht, auf den höchsten Gipfel zu steigen, so gar nicht. Weil es aber eben so uneben und so ungleichmäßig ist, diese Landschaft, werdet ihr auf jeden Fall auf eure Höhenmeter kommen. Ne? Keine Sorge, dafür ist auf jeden Fall trotzdem gesorgt. Und was das Elbsandsteingebirge in jedem Fall ist, extrem abwechslungsreich. Also ihr habt ganz prägnante Formen, die ihr auch überall immer wieder findet. Und Wikipedia hat das so schön zusammengefasst, das kriege ich besser auf gar keinen Fall selber hin. Deswegen lese ich euch mal ganz kurz ein Zitat vor. Also, Moment. Das Charakteristische dieses stark zerklüfteten Felsengebirges ist sein außerordentlicher Formenreichtum auf engstem Raum. Einmalig unter den mitteleuropäischen Mittelgebirgen ist der ständige Wechsel von Ebenen, Schluchten, Tafelbergen und Felsrevieren mit erhalten gebliebenen geschlossenen Waldbereichen. Woanders habe ich übrigens auch noch eine schöne Formulierung gelesen. Ich weiß leider nicht mehr wo. Deswegen kann ich es nicht zitieren, aber es ist auch nur ganz kurz. Da hat jemand gesagt, eine einst unzugängliche Felsenwildnis. Und Felsenwildnis fand ich irgendwie gut, weil es so dieses Wilde und dieses Raue, was man da vor Ort auf jeden Fall auch spürt, nochmal so schön unterstreicht. So, als nächstes würde ich mir gerne die Schluchten mal ein bisschen genauer anschauen. Also da gab es viele von. Eine lag aber direkt bei uns vor der Haustür und da würde ich jetzt gerne mal stellvertretend für alle anderen drauf eingehen. Unser Haus, das lag nämlich direkt an einem Wald und das Witzige war, man hat diesem Wald erstmal gar nichts angesehen, was da drin so los war, sah erstmal ganz normal aus. Und dann ist man da so reingelaufen und nach 100 Metern ging es dann aber plötzlich wirklich, ja, drastisch bergab. Nach 200 Metern befandest du dich plötzlich wirklich im Inneren einer schon sehr steilen Schlucht und auf einem sehr steilen, sehr schmalen Trampelpfad bist du dann teilweise auch auf so in Stein gehauenen Stufen immer weiter bergab gegangen. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich da gelaufen bin, konnte ich auch irgendwie gar nicht glauben, was sich hier gerade aufgetan hat. Also der Boden ging quasi auf und du bist da reingelaufen. Und es war auch total spannend, mal so links und rechts zu gucken. Da hattest du dann diese meterhohen Felswände neben dir, die aber teilweise so schön grün, fast dschungelig bewachsen waren. Also ganz irre Farben. Du hattest diesen strahlend grünen Farn neben dir, teilweise Moosflächen. Und alles war auch schlagartig so viel kühler. Es hatte so einen Kühlschrank-Effekt, da in diese Felsspalte reinzulaufen. Und ganz witzig, also diese Art der Landschaft, die du da ja auch immer wieder vorfindest, hat mich echt so ein paar Mal auch an die USA erinnert. Jetzt ganz konkret so an den Grand Canyon oder an Canyon-Gebiete allgemein. Die hast du ja auch häufiger da. Und das hat ja zur Folge, dass du eine ganz andere Art und Weise des Wandern hast, weil du ja zuerst bergab und dann danach am Ende auf dem Rückweg bergauf musst. Normalerweise ist es ja so, ne, du kletterst erstmal auf den Berg rauf und hast dann am Rückweg das angenehme Bergablaufen. Und da ist es eben andersrum. Also da muss man sich die Kräfte auch nochmal ganz anders einteilen, wenn man weiß, so der anstrengendste Teil, der liegt dann in der letzten halben Stunde. Nun gut, zurück ins Elbsandsteingebirge. Nach ungefähr 10 Minuten ist man dann unten angekommen. Da gab es ein kleines Tal, aber auch links und rechts mit hohen Felswänden eingekesselt. Und da lag dann eine alte Ruine und daneben schlängelte sich ein wunderschöner kleiner Fluss. So einmal auch durch das schmale Tal, was sich dann noch endlos weiterzog. Und da sind wir morgens dann immer schon vor dem Frühstück Eisbaden gegangen. Wobei, ich glaube, Eisbaden ist jetzt auch nicht der korrekte Begriff. Wir hatten ja schon irgendwie so 25, 20 Grad baden gegangen. War aber sehr kalt, nichtsdestotrotz. Und das war so schön, weil du warst ja umgeben von diesen Felsen, hast dich irgendwie so geschützt gefühlt, hattest dann so die Morgensonne, die das Wasser zum Glitzern gebracht hat. Ach, ja, gibt schon wenig, was sich noch besser anfühlt. Ich glaube, ihr kennt sie mittlerweile auch schon. Ist ja wie so eine kleine Dauerschleife von mir, Werbung dafür zu machen, morgens schon baden zu gehen oder auch Eisbaden im Winter. Okay, das Ganze könnt ihr euch auch gerne angucken. Und zwar in dem Instagram-Post bei Bild Nummer 2. Da habe ich einen Clip rausgesucht. Seht ihr einmal diese morgendliche, schöne Situation mit ganz viel glitzerndem Wasser. So, wie geht's weiter? Ich muss hier mal ganz kurz in meine Unterlagen gucken. Ach so, ja, man konnte entlang dieses Flusses, in dem wir gebadet haben, auch ganz wunderbar so im Inneren dieser Schlucht wandern. Das war ein Canyon, der mal breiter, mal schmaler wurde und es gab wirklich einfach extrem klares Wasser. Und in diesem Wasser gab es eine Pflanze, die ich so zuvor noch nie gesehen habe. Die wuchs vom Grund an die Oberfläche und hat den Fluss irgendwie so gemustert. Also die war so ganz klar abgetrennt. Du hast genau gesehen, wo Pflanze und wo Wasser war. Sehr faszinierend. Ich habe länger im Internet gesucht und leider keinen konkreten Namen gefunden. Da waren irgendwie immer unterschiedliche Pflanzen genannt. Aber ihr könnt sie euch angucken. Und zwar könnt ihr direkt auf Instagram bleiben. Bei Clip Nummer 3 seht ihr mal, wie das aussieht, wie sich dieser Bach, dieser kleine Fluss da durch die Landschaft gekringelt, geschlängelt hat. Richtig schön. Kleiner Einschub in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, wisst ihr auch, was jetzt kommt. Und ich würde mich wie immer am liebsten vor diesem Teil drücken. Aber es ist so wichtig für mein Wachstum und vor allem für die Sichtbarkeit innerhalb der Community. Darum, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung dalassen würdet. Einfach in der App, in der ihr jetzt gerade eh schon hört. Entweder in Form von Sternen, das geht mal in Form von Daumen, mal in Form von Herzen. Und mein Herz, das gibt's als Dank auf jeden Fall auch nochmal on top. Ihr Lieben, jetzt geht's mit der Folge weiter. Vielen, vielen Dank. Wenn es um das Elbsandsteingebirge geht, dann haben die meisten Leute immer direkt dieses eine Bild vor Augen. Es ist so ein bisschen wie, wenn man an Paris denkt, peng, denkt man an den Eiffelturm. Wenn man an Rom denkt, peng, denkt man ans Kolosseum. Und wenn man ans Elbsandsteingebirge denkt, peng, denken die meisten an die sogenannte Basteibrücke. Ich beschreibe mal, das sind so aus dem Boden ragende Steinsäulen, zwischen denen eine Brücke auf mehreren Bögen erbaut wurde. Kennt ihr zu 100%. Falls nicht, googelt gerne mal ganz kurz Basteibrücke. Und ich dachte irgendwie immer, das ist so die eine absolute Highlight-Szenerie in dieser Region. Leute, jetzt weiß ich es aber besser. Diese Art von Formationen, die gibt es da überall. Also es ist wirklich nur eine von unzähligen Highlight-Formationen und vielleicht auch nicht mal die schönste. Ich weiß es nicht. Das liegt ja auch im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Wie auch immer. Jedenfalls gibt es die da überall und in einer Vielzahl und die sehen auch immer so unterschiedlich aus. Also mal sind es so aneinander geordnete Obelisken nebeneinander, mal sind es einzelne isolierte Plateaus, die dann so richtig aus der Landschaft herausstechen, mal sind es Mischformen. Und durch diese irre Landschaft kannst du so genial wandern, wirklich. Es ist ein Traum. Ich zitiere an dieser Stelle gerne nochmal Germany.travel, die haben es nämlich auf den Punkt gebracht. Deutschlands einziger Felsennationalpark begeistert mit seinen bizarren Felsformationen und stellt mit seinem 1100 Kilometer langen Wandernetz ein, und jetzt kommt meine Lieblingsformulierung, Eldorado für alle Wanderliebhaber dar. So, das wollt ihr ja jetzt bestimmt auch mal sehen. Da könnt ihr euch auf Instagram einmal 4 und Nummer 5 angucken. Nummer 4 ist ein Video und Nummer 5 nochmal so eine kleine Collage mit ganz unterschiedlichen Felsformationen und Situationen für einen kleinen Eindruck. Und das Schöne ist, in dieser Landschaft drin ist wirklich alles aufs Wandern ausgelegt. Also es ist top präpariert. Du hast an schwierigen Stellen immer wieder Leitern, mal aus Holz, mal aus Metall. Du hast zum Teil Treppenstufen, die direkt in den Sandstein reingehauen wurden. Manchmal gibt es auf dem Felsen drauf nochmal eine Stahlkonstruktion. Da musst du dann hochkraxeln und hast nochmal einen phänomenalen Ausblick. Und das Besondere ist, obwohl das so präpariert ist, fühlt es sich trotzdem total wild an. Also diese Präparierung ist nicht aufdringlich, eher wie so eine Randnotiz. Es ist wirklich so dieser perfekte Mix an Hilfestellungen, aber nicht zu viel, und Naturbelassenem. Und wir haben echt ein paar Mal gesagt, es fühlt sich fast so ein bisschen an, als wäre man in so einem riesengroßen Vergnügungspark für Erwachsene. Und du bist beim Wandern auch permanent in so einem Entdeckermodus. Hier kannst du noch hoch, da kannst du noch runter, da kannst du noch durchklettern. Also du musst teilweise wirklich durch Felsspalten, die nicht breiter sind als deine eigenen Schultern, dich durchdrängen. Und da sind dann trotzdem noch irgendwelche Stufen drin montiert. Es ist wirklich völlig verrückt. Ich habe euch mal zwei Eindrücke bereitgestellt. Einmal Nummer 6 und Nummer 7. Und bei Nummer 7 seht ihr ein Video, wie es aussieht, wenn man auch mal richtig klettern muss. Es gibt da nämlich auch sogenannte Klettersteige. Da müsst ihr aber jetzt keine Angst haben, dass ihr da durch Zufall hinkommt und dann auch nicht mehr wegkommt und klettern müsst. Das ist schon so gut ausgeschildert, dass man da auch immer wieder umkehren kann und nicht so klettern muss, wie wir in Video Nummer 7. Und vielleicht noch ein Szenario, was uns auch immer wieder begegnet ist und was mir besonders gut gefallen hat. Du hast manchmal die Situation, dass du erstmal richtig steil und lange bergauf wandern musst. Also fast schon kletterwandern. Und dann hast du es aber auf ein Plateau, auf eine Ebene geschafft. Und dann ist da wie nochmal so eine separate eigene Welt. Und da kannst du dann aber einfach geradeaus, ganz entspannt, auch kilometerweit weiter wandern. Und ja, bist einfach, weiß nicht, wie in so einem Super Mario-Spiel auf eine neue Ebene gekommen. Und hast dann nochmal deine eigene kleine Parallelwelt. Ich meine, da musst du auch irgendwann wieder runter, ne? Aber bergab ist ja immer noch einfacher als bergauf. Ja, das hat mir irgendwie besonders gut gefallen. Ich glaube einfach, weil man sich so isoliert gefühlt hat und weil man sich diesen Ort da oben erstmal so erkämpfen musste. Man musste da richtig erstmal was für tun, dass man es da hinschafft. Das macht irgendwie so ein kleines Erfolgserlebnis und dann kann man das da oben umso mehr genießen, dass man einfach mal nur geradeaus laufen kann. Und es gibt wirklich unzählige Wanderwege da. Wir sind eine Woche lang jeden Tag gewandert und jede einzelne Wanderung war schön. Ich kann euch auch gar keine oder will euch vielleicht auch gar keine empfehlen, weil ihr könnt eh nichts falsch machen. Sieht eh alles geil aus. Also alles, was ihr macht, ist richtig. Einen Weg möchte ich trotzdem kurz namentlich nennen. Den bin ich selber nicht gewandert oder vielleicht teile. Es ist ein sehr, sehr langer Weg, 112 Kilometer. Das ist der sogenannte Malerweg und das ist auch, sagt man so, der bekannteste Wanderweg in dieser Region. Der wurde 2007 übrigens zum schönsten Wanderweg Deutschlands gekürt. Und der heißt Malerweg, weil er an ganz vielen Stellen vorbeiführt, an denen in den letzten Jahrhunderten ganz bekannte Maler wie Caspar David Friedrich oder Ludwig Richter Bilder von Felsformationen gemalt haben. Ja, und das wollte ich euch noch mitgeben, weil vielleicht seid ihr Kunst interessiert und wandert gleichzeitig auch gerne. Dann kann man das, glaube ich, total schön verbinden und sich dann die Bilder angucken und so vergleichen, wie die Originalsituation ist, wie sich die Landschaft vielleicht nochmal verändert hat. Das stelle ich mir schön vor. Ah ja, vielleicht noch als Ergänzung, falls Wandern jetzt nicht so euer Ding ist, wäre schade, aber ist ja durchaus möglich, dann könnt ihr da auch ganz viele andere Outdoor-Aktivitäten unternehmen. Ne? Jetzt klettern, habe ich ja schon gesagt, es gibt diese Klettersteige. Da solltet ihr allerdings Sicherungen dabei haben, könnt ihr aber auch ausleihen in den Outdoor-Geschäften dort. Wir haben es jetzt ohne gemacht, aber sicherer wäre es schon mit. Ihr könnt bouldern, es gibt wunderbare Bouldermöglichkeiten, Mountainbikes könnt ihr ausleihen. Haben wir auch in einem Tag gemacht, war auch ein absolutes Highlight und man denkt jetzt im ersten Moment, wenn es da so bergauf und bergab geht, wie soll das funktionieren für Normalos, die jetzt, also ich gehöre absolut auch zu den Normalos, nicht viel Erfahrung haben. Nehmt einfach E-Mountainbikes. Das war wirklich ein Klacks. Also es war richtig gut machbar, auch für Leute, die nicht so im Training sind. Und es war toll, vor allem so als Ergänzung zum Wandern, weil beim Wandern bist du so sehr drin und so, du kennst gefühlt jeden Stein danach, weil du da auch teilweise auf allen Vieren irgendwie hoch musst und so. Und da hast du dann nochmal diesen Effekt, dass du einfach in der gleichen Zeit viel mehr Strecke siehst und eher so ein bisschen dran vorbeirauscht, dafür aber richtig verstehst, wie die unterschiedlichen Bereiche aneinander hängen und wie schnell oder wie langsam sich Landschaft verändert. Und es ist für diesen Gesamtüberblick einfach nochmal toll. Also auch nochmal eine Empfehlung. Okay, jetzt habe ich noch was Lustiges. Klammer auf, ich glaube, es ist auch nur für Leute lustig, die jetzt kein Tschechisch sprechen, aber wir sprechen kein Tschechisch und wir fanden es lustig, so. Und zwar geht es um die Grußformel, die man sich so beim Wandern zuwirft, ne, so locker, flockig. Und da wurden wir auf den Wanderwegen mit einer Grußformel begrüßt, bei denen wir die ersten 4 Male dachten, wir hätten uns verhört. So, nee, das kann ja nicht sein, nee, das haben die jetzt aber nicht gesagt. Und zwar mit Ahoi. Ja, ich habe es gegoogelt, es ist einfach nur die Übersetzung von Hallo ins Tschechische, Ahoi, ja, da ist der Gag auch schon vorbei, aber irgendwie süß, weil es bei uns ja so eine Begrüßung aus der Seefahrt ist und ja, das eben deren Hallo ist. Als nächstes möchte ich einmal mit euch über den Wald sprechen. Der ist in dieser ganzen Region nämlich absolut besonders und mein erster Eindruck war wirklich Anarchie, wild, überall umgestürzte Bäume, Bäume, die einfach genau dort liegen geblieben sind, wo sie umgefallen sind, alles kreuz und quer. Und einen kleinen Eindruck davon findet ihr im Instagram-Post unter Video Nummer 8. Zeigt so ein bisschen die Wanderwege, die auch voller Bäume sind. Und man stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage im ersten Moment, wieso genau werden die nicht weggeräumt? Auch irgendwie schon eine bescheuerte Frage, ne? Ist doch Natur. Und das ist auch genau das Motto, die Natur sein lassen. Man will bis 2030, dass auf 75% der Nationalparkfläche überhaupt keine Eingriffe mehr stattfinden. Es soll wirklich eine Region werden, die aufzeigt, wie sich die Natur entwickelt, wenn man sie einfach machen lässt. Und allein, dass uns das so extrem aufgefallen ist, zeigt ja irgendwie, wie geschönt, wie aufgeräumt ganz viele Urlaubsregionen und auch Wanderregionen sind, dass man da wirklich alles so hergerichtet hat, dass es möglichst komfortabel ist, da auch herzulaufen, zu wandern. Und es muss ja vielleicht gar nicht sein. Ist ja viel abenteuerlicher und viel natürlicher, viel schöner, wenn es einfach so ist, wie es eben ist. Aber es sieht wirklich ein bisschen wild aus und dieser aktuelle Look hat auch verschiedene Gründe. Also zum einen gab es heftige Stürme in den Jahren 2017 und 2019, da ist schon mal vieles umgefallen. Es gab eine hohe Trockenheit, es gab daraufhin viele Brände, es gab den Borkenkäfer. All das hat eben dazu geführt, dass es ja diesen Look hat, den es eben gerade hat, eben dieses sehr wilde und im ersten Moment chaotisch wirkende, obwohl es wirklich einfach nur nichts anderes als Natur ist. Und auf einen dieser Aspekte würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen, auf den Borkenkäfer, den Fichtenborkenkäfer, der in dieser Region wirklich sehr aktiv war. Also der hat ganze Waldgebiete komplett verändert. Und ich muss sagen, so drastisch habe ich das auch noch nicht gesehen. Vielleicht schon mal irgendwie dran vorbeigefahren mit dem Auto, aber wenn du da wirklich durchwanderst und links und rechts, soweit das Auge reicht, nur tote, umgefallene Bäume sind, oh, dann macht das was mit dir. Das kann ich euch sagen. Und ich habe euch ein Video rausgesucht, Video Nummer 9 in dem Instagram-Post. Guckt euch das mal an, das sieht aus wie Mikado, als hätte jemand irgendwie ein Riese die Bäume genommen und da einfach in die Natur geworfen. Die Baumstämme, die noch stehen, die auch tot sind, aber noch stehen, sind zum Teil dann durch Feuer auch noch verbrannt worden. Das hat schon was von Weltuntergangsstimmung. Guckt es euch gerne mal in Ruhe an. Und ihr könnt auch direkt das Bild danach nochmal anschauen, Foto Nummer 10. Da seht ihr mal ganz close, wie das aussieht, wenn so ein Baumstamm vom Borkenkäfer zerfressen wird. Wir konnten das erst gar nicht glauben, als wir das entdeckt haben. So gleichmäßig, es hat fast was Künstlerisches. Also es ist sehr beeindruckend und gleichzeitig erschreckend und traurig. Und da waren sehr viele Gefühle auf einmal in uns, als wir da durchgelaufen sind. Und ich muss euch jetzt dazu sagen, nicht, dass irgendwie der falsche Eindruck entsteht. Das sind immer mal wieder einzelne Waldgebiete, die vom Borkenkäfer betroffen sind. Aber das ist jetzt nicht das gesamte Elbsandsteingebirge. Also da soll jetzt wirklich auch nicht der falsche Eindruck entstehen. Und vielleicht geht's euch ähnlich. Ich wusste bis dato auch gar nicht so richtig, was der Borkenkäfer macht. Also, dass er schädlich ist und dass er dazu führt, dass Bäume absterben, war mir klar. Aber so im Detail eben nicht. Deswegen habe ich mich nochmal so ein bisschen belesen und einfach mal so ein paar Infos zusammengesucht. Es gibt ganz unterschiedliche Borkenkäferarten, die eben auch verschiedene Baumarten befallen. In diesem Fall, und das ist auch ein sehr gängiger Borkenkäfer, war es eben der Fichtenborkenkäfer. Borkenkäfer sind Insekten, die sich, und daher kommt der Name, unter der Rinde von Bäumen entwickeln. Und während der Wachstumsphase benötigen die extrem viel Nahrung und fressen sich in Gängen durch den weichen, man nennt es Rindenbast. Das ist so ein weiches Material, was sich direkt unter der Baumrinde befindet. Und das hat zur Folge, dass der sogenannte Saftstrom, der sich im Baumstamm befindet, der transportiert Dinge von oben nach unten, dass der unterbrochen wird. Der Zucker, der jetzt in den Nadeln produziert wird und zu den Wurzeln transportiert werden muss, weil ohne Zucker kann die Wurzel kein Wasser mehr aufnehmen, der wird unterbrochen und letztlich vertrocknet der Baum von innen. Und man sieht das auch ganz oft daran, dass sich die Nadeln dann oben in der Krone so langsam rotbraun färben. Das ist immer schon so ein Anzeichen dafür, na, hier könnte der Borkenkäfer im Spiel sein. Man muss jetzt aber dazu sagen, wenn so eine ganz gesunde und in Saft und Kraft stehende Fichte jetzt befallen wird, dann kann die sich anfangs noch dagegen wehren. Also wenn die jetzt merkt, ein Käfer bohrt sich in die Borke, dann stößt die ganz viel klebrigen Harz nach außen ab, in der Hoffnung, dass der Käfer da drin stecken bleibt. Gefährlich wird es für Bäume, die schon ein bisschen geschwächt sind oder die einfach von extrem vielen Borkenkäfern befallen werden. Da bringt diese Harzabwehrreaktion dann leider auch nichts mehr. Und diese von innen bereits abgestorbenen toten Bäume, die aber immer noch stehen, die sind gerade beim Wandern gar nicht so ungefährlich, weil man ja nie sagen kann, wann die umkippen. Und wir haben das tatsächlich auch erlebt. Wir sind die gleiche Strecke an 2 Tagen gelaufen und in der Nacht gab es einen Sturm und es sind so viele Bäume in dieser Nacht umgekippt, die dann am nächsten Tag drüber klettern mussten. Also ein Großteil, habe ich ja gesagt, wird auch einfach da liegen gelassen. Wenn die Bäume jetzt zu krass sind, haben wir es teilweise auch gesehen, dass man dann einfach nur ein kleines Stück aus dem Baum rausgesägt hat, eben nur so breit, wie breit jetzt eben auch der Wanderweg ist. Aber ne, die Warnung an euch, wenn ihr da unterwegs seid, achtet ein bisschen drauf, wie lebendig oder wie tot die Bäume um euch herum sind. Die könnten, wenn sie tot sind, jederzeit umfallen. Okay, ich gebe zu, das ist ein bisschen sehr morbide und trist. Aber ich möchte das Ruder jetzt umreißen, wie ihr merkt. In genau diesem Zusammenhang hatte ich tatsächlich meinen Lieblingsmoment. Wir sind also durch dieses Gebiet gelaufen, soweit das Auge reicht, nur tote, umgefallene, zum Teil verkohlt, verbrannte Baumstümpfe, tote Bäume auf dem Boden. Was ich euch jetzt aber noch nicht verraten habe, durch die Bäume durch, so dazwischen, wuchsen überall kleine Birken. Auch noch gar nicht richtige Bäume, sondern eher noch so Birkensträucher, die waren noch relativ klein. Die waren, weiß ich nicht, so 1-2 Meter hoch. Und dann kam Wind auf und all diese Birken mit ihren Blättern fingen an zu rascheln. Und dann gab es diesen lauwarmen Wind, der total angenehm war, weil es an dem Tag eigentlich ein bisschen sehr warm war. Und dann raschelte und rauschte es nur so um dich herum. Das war so ein besonderer Moment. Ich weiß auch gar nicht, ob besonders schön, weil man war ja trotzdem noch in diesem irren Szenario. Aber sehr besonders. Und deswegen mein Lieblingsmoment. Und ich habe jetzt kein richtig gutes Video von diesem Moment. Ich glaube, ich bin mal aus Versehen für 2-3 Sekunden auf die Videotaste gekommen und habe versehentlich ein Video gemacht. Aber das ist genug, damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt. Und das ist jetzt auch das letzte Video, was ich euch heute zeigen möchte, Video Nummer 11. Guckt euch das gerne einmal an. Ja, und ich habe mir auch Gedanken gemacht, warum fand ich das jetzt so toll? Ich glaube, weil man es eben auch so ein bisschen als Metapher sehen kann. So, eigentlich ist gerade alles scheiße, alles tot, alles kaputt. Und trotzdem schafft es das Leben, sich da irgendwie von unten durchzugraben und etwas sehr Schönes zu erschaffen. Und zwar diese rauschenden Birken. Und wer weiß, wie es da in 10 Jahren aussieht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wäre ja eigentlich auch ein schöner Grund, nochmal wiederzukommen. Falls ich das mache, jetzt das Versprechen, ich gebe euch auf jeden Fall ein Update. Und falls jemand von euch da ist, bitte auch mir ein Update geben. Okay, wir sind fast, noch nicht ganz am Ende. Ich habe nämlich noch einen kleinen Wunsch. Falls ihr über Spotify hört, würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr an meiner Umfrage teilnehmt. Findet ihr einfach, wenn ihr in der Spotify-Folge runterscrollt. Ich würde nämlich gerne mal von euch wissen, wie ihr diese neue Erzählart fandet mit den Fotos und Videos. Ob das nervig war, ob das cool war, ob das Spaß gemacht hat oder nicht. Einfach für die nächsten Male würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr daran teilnehmen würdet. Ich weiß aber auch, es hören ja nicht alle über Spotify. Ihr könnt mir total gerne auch einfach über meinen Instagram-Kanal Schlendern und Reisen schreiben. Freue ich mich genauso rüber. Ist ja auch immer schön, mal ab und zu mit euch zu quatschen, euch kennenzulernen. Also sucht euch was aus. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's euch schön. Tschüss.